Nordwestradio unterwegs mit Theo Schlüter. Nordwestradio war unterwegs, muss ich heute sagen, nämlich am Mittwoch, also vorgestern, beim 9. Pflegekongress im Bremer Messe- und Kongresszentrum. Herausforderung Demenz war das übergeordnete Thema, ein Unterthema, über 100 Jahre Alzheimer-Forschung, was bringt die Zukunft? Eine Diskussion genau dazu senden wir in den nächsten 55 Minuten. Rund 1,2 Millionen Menschen in Deutschland sind von der Demenzerkrankung betroffen, sagen Experten, und es werden immer mehr. Eine Krankheit, die oft Alzheimer genannt wird und Angst macht. Gunter Sachs nahm sich aus Angst vor Alzheimer das Leben. Das Schicksal des Fußballmanagers Rudi Assauer sorgt in der Boulevardpresse für Schlagzeilen. Wir sind hier allerdings nicht bei der Boulevardpresse, sondern im seriösen Nordwestradio, und in dem gibt es auch Musik. Nordwestradio unterwegs, das Thema habe ich schon genannt, falls Sie es in der Zwischenzeit vergessen haben sollten, hier noch einmal. Über 100 Jahre Alzheimer-Forschung, was bringt die Zukunft? Bevor ich mich damit beschäftigt habe, hätte ich nie gedacht, wie konfliktträchtig dieses Thema ist. Ich übertreibe ungern und sage dennoch hochgradig konfliktträchtig. Wer ist heute bei uns? Der Respekt vor dem Parlament gebietet es, zunächst die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis vorzustellen, Sozialdemokratin, Mitglied in den Bundestagsausschüssen für Gesundheit und für Familie, in ihrer Fraktion unter anderem Berichterstatterin für Pflege und für Psychiatrie. Weiter begrüße ich Cornelia Stolze, Diplombiologin, Wissenschaftsjournalistin, Buchautorin. Dr. Jens Wildfang begrüße ich nicht, der hat kurzfristig abgesagt. Aber ich begrüße Dr. Siegfried Throm, Geschäftsführer des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller. Und ganz wichtig in dieser Runde, als Vertreter der Selbsthilfeinitiative Heimmitwirkung, Reinhard Leopold. Einer, den ich gern dabei gehabt hätte, fehlt. Ich wusste nicht, an ihn heranzukommen. Er heißt Robert Butler, und Sie, Frau Stolze, sind bitte so freundlich, uns zu sagen, wer er ist oder war. Ich weiß nämlich nicht einmal, ob er überhaupt noch lebt.
Ja, Robert Butler war ein Forscher, ein Psychiater oder Neurologe in den USA. Er lebt nicht mehr, soviel ich weiß. Und ich würde sagen, dass es maßgeblich auf ihn zurückgeht, dass wir heute glauben, Alzheimer sei eine Volkskrankheit, dass alle Menschen oder fast alle Menschen, die an einer Demenz leiden, angeblich Alzheimer haben. Denn er hat Mitte der 70er Jahre eine intensive PR-Kampagne gestartet, um dieses Krankheitsbild in die Öffentlichkeit zu bringen und der Öffentlichkeit weiszumachen, dass diese Krankheit eine große Bedrohung sei. Und die wissenschaftliche Basis für diese Behauptung ist mehr oder weniger gleich null, denn niemand bis heute, nämlich 40 Jahre danach, weiß niemand, was Alzheimer ist. Niemand kann diese Krankheit nachweisen, diagnostizieren. Und trotzdem wird diese Diagnose tausendfach gestellt. Die Öffentlichkeit glaubt, es gibt sie, und es werden Millionen mit Medikamenten dagegen.
Nicht alles auf einmal, Frau Stolz. Bleiben wir erstmal bei dem Robert Butler. War der PR-Genie oder war der Psychiater?
Er war sowohl als auch. Also ursprünglich Forscher, also sein Kerngeschäft war die Forschung, aber er war eben sehr gut darin, PR zu machen für sein Forschungsgebiet.
Ich habe gelesen, ein Zitat, das ich in einer Veröffentlichung von Ihnen gefunden habe, dass er mal gesagt hat, ich glaube in den 70er Jahren, wir müssen dafür sorgen, dass das Wort Alzheimer in Zukunft in allen Köpfen präsent ist. Warum war der so versessen darauf?
Also die Hauptmotivation dafür war, dass er Forschungsmittel mobilisieren wollte. Er und seine Kollegen, die eben auf diesem Gebiet tätig waren. Und er wollte sozusagen ein griffiges Krankheitsbild der Öffentlichkeit präsentieren, um daran auch das Versprechen von Heilung knüpfen zu können.
Hat er heute noch Nachfolger?
Er hat sehr viele Nachfolger, leider, muss man sagen. Und diese Nachfolger behaupten oder stellen auch heute noch Behauptungen auf und führen die Öffentlichkeit damit wirklich in die Irre, ohne dass irgendjemand sie dafür kritisieren würde oder strafen würde oder ihnen Einhalt gebieten würde. Also vielleicht außer mir.
Frau Stolze, Sie werden verstehen, dass nicht nur ich mich frage, sondern wahrscheinlich viele, die uns jetzt zuhören, wieso ist da eine Wissenschaftsjournalistin, die gegen diese Forschung polemisiert, wo doch viele Leute wahrscheinlich die Hoffnung haben, dass Forscher endlich mal was gegen diese Krankheit finden?
Also das würde ich gerne richtigstellen. Ich polemisiere überhaupt nicht gegen Forschung. Ich bin für Forschung, aber ich bin für seriöse Forschung, für ehrliche Forschung. Und ich finde, man muss mit der Öffentlichkeit und den Menschen, die betroffen sind, ehrlich umgehen. Man darf ihnen nicht Dinge vorgaukeln und Versprechen machen, die man nicht halten kann.
Und das passiert?
Das passiert massenhaft.
Frau Stolze, Sie haben viel publiziert, nicht nur Ihr Buch Vergesst Alzheimer, sondern auch in seriösen Medien, vor kurzem gerade in der Wirtschaftswoche, wo Sie viele renommierte Alzheimer-Forscher, ganz schön angreifen, auch renommierte Professoren. Wie viele Prozesse haben Sie denn am Hals?
Ich dachte, ich werde übersät mit Prozessen. Auch als das Buch rauskam, muss ich sagen, habe ich ein bisschen gezittert. Und das Erstaunliche ist, bis heute kein einziger hat sich gerührt. Ich habe nicht mal ein einziges Schreiben von irgendeinem Rechtsanwalt bekommen. Was es sehr wohl gibt, das sind Drohungen gegenüber Redaktionen. Wenn, wie beispielsweise für die Wirtschaftswoche, wir bei einem Rechtsanwalt angefragt haben, der einen Forscher vertritt, der in sehr führender Position war, der inzwischen aber auch mehr oder weniger abgetaucht ist, dann wird gedroht, man würde also mit allen rechtlichen Mitteln gegen Berichterstattung vorgehen. Und das ist aber eine reine Drohgebärde, zumindest bis jetzt, weil bisher auch gar kein Schreiben eingegangen ist. Man versucht, Redaktionen einzuschüchtern, und das weiß ich von mehreren Redaktionen.
Was gibt Ihnen Ihr ja nicht zu unterschätzendes, wie wir hören können, Selbstbewusstsein, wenn Sie sich mit Koryphäen anlegen, ich sage mal ein paar Namen, Harald Hampel, Konrad Bayreuther, Christoph Bamberger, alles renommierte Alzheimer-Forscher?
Ich würde das weniger jetzt als ausgeprägtes Selbstbewusstsein bezeichnen, als eher, dass ich mir der Sache sicher bin. Ich war mir am Anfang, zu Beginn der Recherche, keineswegs so sicher. Und deswegen habe ich mit sehr vielen Experten gesprochen. Und trotzdem hat sich sozusagen diese Anfangsthese immer weiter erhärtet. Und die Tatsache, es kommt noch etwas anderes dazu. Ich habe mit vielen Experten auch Vier-Augen-Gespräche geführt. Und im Vier-Augen-Gespräch geben viele manches zu, was sie in der Öffentlichkeit ganz anders darstellen. Und sie wollen teilweise auch dann damit nicht zitiert werden.
Also, wenn ich es richtig verstanden habe, bestreiten Sie nicht, dass es die Erkrankung Demenz gibt?
Das Phänomen Demenz gibt es natürlich leider tausendfach. Nur es gibt eben sehr, sehr viele verschiedene Ursachen dafür. Und ich denke, man muss einfach die verschiedenen Ursachen entsprechend auch therapieren oder auch beheben zu können, muss man wissen, was die Ursache ist. Also wenn es ein Schlaganfall ist, dann muss ich ganz anders eingreifen, als wenn es Medikamentennebenwirkungen sind. Oder wenn es von Alkoholmissbrauch herrührt, dann muss ich auch anders reagieren, als wenn es eine Stoffwechselstörung ist.
Also das Phänomen Demenz, was wir dann vielleicht als Desorientierung beschreiben, bestreiten Sie nicht, aber Sie bestreiten, dass es Alzheimer gibt.
Genau, also ich sage, es gibt keinen Nachweis für die Alzheimer-Krankheit, deswegen kann kein seriöser Arzt diese Diagnose guten Gewissens stellen.
Und wenn man keine Diagnose stellen kann als Arzt, kann man auch schlecht therapieren, ist das richtig?
Ja, wobei ich sagen muss, mir ist ein Arzt lieber, der sagt, es tut mir leid, ich weiß nicht, was Sie haben und ich werde nicht blind drauf lostherapieren, als wenn er mir etwas erzählt, was nicht stimmt oder wofür er keine Belege hat. Ich möchte auch nicht, dass mir ein Arzt sagt, wenn ich mit chronischen Kopfschmerzen zu ihm komme, ja, Sie haben einen Hirntumor, dann möchte ich Belege dafür sehen. Und dann möchte ich auch keine Chemotherapie oder eine Bestrahlung bekommen, ohne dass er mir dafür Belege liefert, dass ich einen Hirntumor habe.
So, das war der Aufschlag von Frau Stolze, von Cornelia Stolze Und Sie haben sicher gehört, dass das bestimmt zum Widerspruch anregt. Den hören Sie gleich. Alzheimer-Forschung ist Thema in Nordwestradio unterwegs und ich begrüße Dr. Siegfried Trohm, Geschäftsführer des Verbandes Forschender Arzneimittelhersteller. Herr Dr. Trohm, Sie haben einiges an den Hacken im Moment, deswegen freue ich mich besonders, dass Sie gekommen sind, denn Sie sind ja eigentlich gewohnt, in solchen Runden immer der Buhmann zu sein, oder?
Das kennen wir, das ist nichts Neues. Ich möchte aber auch daran erinnern, wie weit Arzneimittel die Menschheit inzwischen gebracht haben.
Was sagen Sie denn zu dem, was Frau Stolze eben vorgetragen hat, dass es Alzheimer eigentlich gar nicht gibt, zumindest nicht diagnostiziert werden kann und trotzdem werden viele, viele, viele Millionen mit Medikamenten gegen Alzheimer verdient?
Frau Stolze hat in einigen Punkten sicher recht. Alzheimer ist eine sehr schwierige Krankheit. Wir dürfen nicht vergessen, das Gehirn ist die komplexeste Struktur in dem uns bekannten Universum. Krankheiten des Gehirns sind extrem komplex. Ist es richtig, dass Alzheimer eine Ausschlussdiagnose ist? In vielen ihrer Folgerungen, denen kann ich allerdings nicht zustimmen. Zum Beispiel, dass es keine Medikamente gäbe. Frau Stolze hatte zitiert aus der S3-Leitlinie. Ich hätte mir gewünscht, dass sie auch das Kapitel Therapie zitiert hätte.
Sagen Sie eben kurz zwischendurch, was ist S3-Leitlinie?
Die S3-Leitlinie ist eine medizinische Therapieleitlinie auf dem allerhöchsten Niveau, die also sämtliche Studien dieser Welt kritisch beurteilt und daraus dann ableitet, welche Aussagen sind auf gesicherter Basis bei bestimmten Krankheitsbildern zu machen. Das sind die Therapieanweisungen, an die sich die Ärzte halten sollen. Und da sind die bisher verfügbaren Alzheimer-Medikamente mit verzeichnet, wohlwissend, dass das Fortschreiten von Alzheimer nicht aufhalten können. Sie können Alzheimer nicht heilen, aber sie können immerhin die Symptome von Alzheimer lindern und dazu führen, dass Menschen 1 bis 2 Jahre später in ein Pflegeheim eingewiesen werden müssen, als ohne diese Medikamente. Ein kleiner Fortschritt, aber immerhin ein Fortschritt.
Frau Stolze, geben Sie das zu, dass er recht hat?
Dem würde ich nicht zustimmen. Sie haben außer in einem Punkt, es gibt Medikamente, die zugelassen sind für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit. Das ist aber auch das Einzige. Das heißt nicht, dass diese Mittel wirken und dass ein verlässlicher Nachweis ihrer Wirkung erbracht wäre. Die Stichwort Lebensqualität, es gibt laut dem Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen keine Belege dafür, dass die Lebensqualität der Betroffenen dadurch in irgendeiner Weise verbessert würde. Auch die Aussage, dass diese Medikamente eine Einweisung in ein Pflegeheim 1 bis 2 Jahre verzögern würde, das wird zwar sehr gerne und gebetsmühlenartig von den Herstellern immer wieder behauptet und auch von den Forschern, die Geld von diesen Herstellern bekommen. Das Institut, wie gesagt, das ich gerade erwähnt hatte, hat die Studien aber kritisch unter die Lupe genommen und ist letztlich zu dem Schluss gekommen, es gibt keine Belege dafür.
Herr Trohm, Sie können leidenschaftlich widersprechen.
Da muss ich auch widersprechen. Es gibt Bewertungen von vielen Instituten, nicht nur von unserem deutschen Institut, sondern auch von dem englischen, sehr kritischen Institut mit dem schönen Namen NICE. Und auch dort wurde festgestellt, dass die Alzheimer-Medikamente zwar nur einen kleinen, aber einen Nutzen haben.
So, ich habe bei der Vorbereitung zu dieser Sendung gefunden, dass die Firma GlaxoSmithKline, ich glaube der zweitgrößte Pharmahersteller der Welt, am 21. September 2005 eine PR-Meldung herausgibt, dass es nun ein besonders gutes Medikament geben soll, was man bei Diabetes ausprobiert hat, aber da wohl noch nicht so richtig gewirkt hat, aber gegen Alzheimer helfen soll, Avandia. Fast auf den Tag 5 Jahre später, 2010, am 23. September, muss die Firma dieses Medikament vom Markt nehmen, weil es zu viele Nebenwirkungen hat und nicht auszuschließen ist, dass Menschen große Schäden dadurch bekommen haben. Spricht nicht gerade für Ihre These, Herr Dr. Trohm?
Ich glaube, wir vermischen jetzt völlig verschiedene Dinge. Bei Avandia handelte es sich um ein Diabetesmittel, ist eine völlig andere Erkrankung, hat mit Alzheimer nichts zu tun. Richtig ist, die Firmen haben in den vergangenen 10 bis 15 Jahren sehr viele Projekte aufgelegt, über 100 Projekte im Bereich Alzheimer gestartet. Die sind alle gescheitert, bis auf die 4 vorhin erwähnten zugelassenen Medikamente nichts geworden. Richtig ist aber auch, inzwischen gibt es neuere Erkenntnisse und es sind in der Zeit etwa 110 neue Projekte am Laufen, wo man hofft, dass die Welle an Misserfolgen in den nächsten Jahren vielleicht sich doch wenden könnte. Das Grundproblem bei Alzheimer ist, die bisherigen Mittel wurden in sehr späten Stadium angewendet. Aber wenn das Gehirn schon praktisch funktionslos ist, dann können Arzneimittel natürlich auch keine Wunder mehr wirken. Deswegen ist es so wichtig für die Studien, Frau Stolze, für die Studien, eine Früherkennung von Alzheimer-Gefährdeten zu machen und dann möglichst früh mit Medikamenten anzusetzen. Es gibt bestimmte Bevölkerungsgruppen, die ein sehr hohes Risiko haben, bereits in jungem Alter zwischen 35 und 45 Alzheimer-Demenz zu bekommen. Und genau mit solchen Bevölkerungsgruppen werden jetzt solche Untersuchungen gemacht.
Frau Stolze, Avandia war gar nicht gegen Alzheimer.
Ich muss gestehen, zu dem Mittel Avandia kann ich gar nicht so viel im Detail sagen. Ich möchte aber gerne eigentlich auf einen viel grundsätzlicheren Punkt kommen, den Herr Dr. Throm gerade erwähnt hatte. Und zwar, ich möchte gerne mal wissen, wo es eigentlich Nachweise dafür geben soll, dass man angeblich Alzheimer im Voraus erkennen kann. Wo ist der Beleg dafür, dass Sie das können, dass man das kann? Wo ist der Beleg dafür, dass wenn man früh Medikamente verabreicht, die auch etwas nützen und nicht nur Schaden anrichtet? Und was Sie noch erwähnten, von wegen es gäbe Bevölkerungsgruppen mit einem besonders hohen Risiko, es ist die Frage, ob das überhaupt so zutrifft. Und wenn, dann ist es ein minimaler, kleiner Bruchteil der Gesellschaft, den das betrifft. Das sind nicht all die Menschen, die in den alten und Pflegeheimen sind und die in den Familien hier in Deutschland gepflegt und betreut werden. Ich finde, das ist eine sehr verzerrte Darstellung und auch das führt eigentlich die Öffentlichkeit in die Irre.
Frau Stolz, ich sehe, dass Sie nicht wissen, wie medizinische Forschung funktioniert. Diese Menschen, die in frühem Stadium eine Alzheimer-Erkrankung entwickeln, das sind natürlich Modelle, die man dann versucht zu übertragen auf die breite Schicht der Bevölkerung. Wir hatten das in vielen anderen Indikationen auch. Irgendwo muss man anfangen. Und wenn das ein erfolgversprechender Ansatz ist, dann muss man den nutzen. Das Problem ist riesig. Die Politik weiß, wie groß das Problem wird. Wir können in wenigen Jahren nicht mal mehr die Pflegekräfte für die Betreuung aller Alzheimer Kranken hier in Deutschland organisieren. Von daher haben wir ein Riesenproblem, was man lösen muss. Und unsere Firmen sind dabei und die Forscher weltweit auch. Ich weiß nicht, warum Sie diese Forschungsanstrengungen hier diskreditieren wollen.
Ich habe hier eine Anzeige aus unserer Heimatzeitung, dem Weserkurier, vor mir liegen, aus dem Jahre 2007. Da rufen zwei Ärzte aus der Umgebung von Achim ihre Patienten dazu auf: Wir führen derzeit eine klinische Studie durch, um die Wirksamkeit eines neuen Behandlungsverfahrens für die Alzheimer-Krankheit zu erforschen. Sowohl Sie als auch Ihre Angehörigen können davon profitieren. Und es handelt sich dabei um Avandia, Herr Dr. Throm. Angeblich doch nicht gegen Alzheimer.
Wir müssen zwei Dinge unterscheiden. Avandia war zugelassen gegen Diabetes. Deswegen war der Rückruf auf Grundlage der Zulassung bei Zuckerkrankheit bedingt. Parallel dazu wurde es gegen Alzheimer geprüft in ersten Phasen einer klinischen Studie, weil bekanntermaßen Diabetiker ein doppelt so hohes Alzheimer-Risiko haben. Einer der vielen Ansätze war gewesen, ob nicht diese Gruppe von Präparaten, die Glitazone hier, auch parallel dann gegen Alzheimer wirken könnten. Das war der Ansatz gewesen. Die Studie ist allerdings abgebrochen worden, nachdem Avandia vom Markt genommen wurde.
Und weil es die DDR nicht mehr gibt, wurde diese Studie in der Umgebung von Bremen gemacht?
Das ist ein völlig anderes Thema. Zu dem könnte ich viel sagen. Zum Beispiel, dass in der DDR wesentlich schärfere Gesetze für klinische Studien bestanden haben als in Deutschland. Aber ich glaube, das gehört nicht hierher.
Also Deutschland war es schon noch. Aber
ist Deutschland.
Gut, also ich sagte ja auch, Sie haben im Moment viel auszuhalten, deswegen machen wir jetzt erstmal eine Musik. Mit Geduld zugehört hat die Gesundheitspolitikerin, sozialdemokratische Bundestagsabgeordnete und unter anderem Expertin für Pflege und Psychiatrie in der Fraktion. Berichterstatterin heißt das, Frau Matthais. Sie haben jetzt geduldig zugehört, Sie haben sich den Streit angehört. Sie selber sind, glaube ich, keine Biologin, keine Pharmazeutin, keine Medizinerin. Aber Sie müssen als Politikerin, als Gesundheitspolitikerin damit umgehen und müssen trotz solcher unterschiedlicher Positionen zu politischen Entscheidungen kommen. Wie geht das?
Ja, das geht, indem man ganz klar sich immer wieder vor Augen hält, um was es geht, nämlich um Alltag von betroffenen Menschen, von Angehörigen zu verbessern, die Rahmenbedingungen da so zu setzen, dass man die Unterstützung und die Solidarität auch in der Tat bei den Betroffenen und den Pflegepersonen und bei den Fachkräften ankommen lässt. Das geht sehr wohl. Man darf sich aber nie kritischen Fragen im Prinzip verweigern, sondern muss auch sehr offen sein für solche Thesen, die hier von der Frau Stolze auch vertreten wurden. Und man darf sich auch eine gewisse, sag ich mal, einem gewissen Schubladendenken, das gegenüber einer Pharmaindustrie auch sehr häufig angewandt wird, dem darf man sich auch nicht aussetzen. Also es geht schon darum, dass man in der Politik sowohl dem einen Argument als auch dem anderen Argument offen gegenübertritt und sich da nicht irgendwie vereinnahmen lässt. Das ist sehr schwer, das darf ich einfach nur hinzufügen, das ist sehr, sehr schwer, weil man selber natürlich auch als Person gewisse Erfahrungen, Neigungen und durchaus auch einem Menschenbild verpflichtet ist, das bestimmte Vorfestlegungen durchaus zulässt.
Das klingt nach Kompromiss, aber sehen Sie zwischen der Position von Frau Stolze und Herrn Dr. Trom eine Kompromissmöglichkeit?
Ich will hier keinen Kompromiss finden, sondern ich will die Rahmenbedingungen im SGB 11 so verändern, Sozialgesetzbuch 11 für die Pflegeversicherung und gegebenenfalls auch Sozialgesetzbuch 5 für die Krankenversicherung, so verändern, dass wir gute Lebensbedingungen haben für Menschen, die im Alter unserer Hilfe zu Recht sich darauf verlassen.
Nun habe ich nicht jetzt in der Sendung, sondern in einem Vortrag von Frau Stolze gehört, da hat sie Beispiele geschildert, dass Menschen mit diesem Demenz-Syndrom oder wie man es nennt, oder Symptom mit physiotherapeutischen Mitteln wesentlich besser genesen sind als mit Medikamenten.
Ja.
Ist es vielleicht im deutschen Gesundheitswesen generell so, dass Physiotherapie und alles, was damit zusammenhängt, auch schlechter bezahlt wird als teure Apparatemedizin und medikamentöse Behandlung?
Ich kenne viele Beispiele, die das unterstreichen, dass Menschen, die eine höhere Betreuung und Ansprache haben, dass sie nicht sehr stark auf Medikamente angewiesen sind. Das kennen wir aus der, aus tatsächlichen Angeboten und aus der Teilhabeforschung sehr genau. Wir wissen, dass Menschen, die zum Beispiel in Demenzdörfern, da muss ich nicht Hogeweih, sondern da kann ich auch andere Beispiele für Betreuung von Menschen, die unter, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, Demenz leiden, wissen wir, dass wenn der Betreuungsschlüssel wesentlich stärker und höher ist, dass die Menschen weniger an Inkontinenz leiden, dass sie weniger Medikamente brauchen, um einfach eine Teilhabequalität am Alltag auch zu haben. Das alles wissen wir. Und deswegen wird es in Zukunft darauf ankommen, dass man sich genau in diesen Bereichen auch sehr viel stärker öffnet und sagt, Menschen, die altersverwirrt sind, die womöglich an Demenz erkrankt sind oder die einen besonders hohen Betreuungsbedarf haben, die brauchen eben die Unterstützung aus dem SGB-11 anders als über ausschließlich Medikamentenvergabe.
Nun hat Herr Dr. Tromm eben zu Recht darauf hingewiesen, dass die demografische Entwicklung und auch die Entwicklung am Arbeitsmarkt es sehr problematisch erscheinen lässt, in Zukunft genügend Betreuer und Pflegepersonal zu finden.
Das lässt sich aber nicht mit Medikamenten bewältigen, sondern das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und ich nehme an, dass der Herr Dr. Tromm das auch so nicht gemeint hat, dass man Menschen einfach nur ruhig stellt, um die gesellschaftliche Herausforderung bewältigen zu können, sondern das bedeutet Solidarität derer, die in einem erwerbsfähigen Alter sind, mit denen, die nicht mehr in einem erwerbsfähigen Alter sind. Das bedeutet, unsere Pflegeversicherung auf eine Bürgerversicherung umzustellen, damit wir auch mehr Gelder im System haben. Und wir selber als SPD-Bundestagsfraktion haben klargemacht mit einem Gesamtkonzept für die Pflege der Zukunft, dass man das eine tun und das andere nicht lassen darf. Das bedeutet, Mobilität auch anders auszurichten. Das bedeutet auch, Wohnen in Stadtquartieren anders auszurichten. Das bedeutet im Prinzip, die Alltagsbewältigung über niedrigschwellige Beratungssysteme anders auszurichten. Aber das bedeutet eben auch, womöglich die Forschungsintensität für ein Medikament durchaus zu forcieren. Also ich will es nicht ausschließen.
Können sich denn da die Kombattanten, Frau Stolze und Herr Dr. Tromm, hinter der Abgeordneten versammeln?
Also vielleicht auch mal eine Frage, einen Aspekt, den Frau Matthaus gerade angesprochen hat. Natürlich ist es erstrebenswert, Medikamente zu entwickeln für Krankheiten, die bestehen. Leider ist es aber gerade bei alten oder älteren Menschen so, dass die Medikamente nicht die Lösung sind, sondern sogar das ursprüngliche Problem. Dass nämlich Medikamente sehr häufig in viel zu hoher Dosis und zu großem Maß verschrieben werden, dass sie unnötigerweise verschrieben werden, dass sie ihrerseits Nebenwirkungen hervorrufen, diese Nebenwirkungen dann teilweise eben bei älteren Menschen auch anders ausfallen als bei jungen, und diese Nebenwirkungen erscheinen dann manchmal fast auch, als sei der Mensch dement. Das heißt, er hat vielleicht Halluzinationen, er ist verwirrt, er hat ein höheres Risiko zu stürzen, weil er nicht mehr richtig gut auf den Beinen ist. Also Medikamente sind keineswegs immer die Lösung. Sie können manchmal die Lösung sein. Ich will auch gar nicht sagen, dass Medikamente immer schlecht sind. Es gibt segensreiche Medikamente wie Antibiotika, die viele Menschen vor dem Tod retten. Aber es ist eben leider auch so, dass in unserer Gesellschaft sehr leichtfertig, sehr schnell und oft auch viel zu lange Medikamente verschrieben werden, von denen man auch weiß, dass sie für ältere Menschen gar nicht geeignet sind, von denen man weiß, dass sie abhängig machen, häufig sehr schnell abhängig machen, und die Betroffenen es gar nicht ahnen, weil es ist ja schließlich vom Arzt verschrieben.
Herr Dr. Tromm, können Sie das mit unterschreiben?
Also auch unsere Firmen haben natürlich höchstes Interesse daran, dass ihre Medikamente sachgemäß eingesetzt werden. Das heißt, in der richtigen Dosierung, nach entsprechender Dosis und über die Zeiträume, wo sie benötigt werden. Denn nur dann können die Medikamente auch ihre positive Wirkung entfalten, die sie ja in Studien nachgewiesen haben. Was die Entwicklung von Medikamenten angeht, natürlich wollen wir als Endlösung sozusagen für das Problem Alzheimer ein Medikament haben oder eine Impfung, die Alzheimer heilt oder noch besser, die Alzheimer vorbeugt. Es geht auch darum, einen zeitlichen Vorsprung zu gewinnen, damit die Leute überhaupt nicht, wenn sie älter werden, nicht Alzheimer bekommen. Alzheimer ist ein Altersproblem. Je höher das Alter, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Demenz, oft auch eine Alzheimer-Demenz, auftritt. Und wir wollen diesen Zeitpunkt, zu dem diese Krankheit auftritt, eben möglichst weit nach hinten verschieben. Und darauf zielen unsere Medikamentenforschungen derzeit ab.
Nun wollen wir es nicht übertreiben mit der Harmonie, sonst läuft nachher noch über die Nachrichtenagenturen. Cornelia Stolze und Siegfried Tromm sind einer Meinung. Nordwestradio unterwegs vom Bremer Pflegekongress. Wir kommen allmählich zum Abschluss in unserer Sendung und Ich möchte Ihnen jetzt vorstellen Reinhard Leopold von der Selbsthilfeinitiative Pflegende Angehöriger. Er ist auch einer der Mitorganisatoren dieser Veranstaltung. Herr Leopold, die Pflegekräfte, ob Professionelle oder Angehörige, müssen sich ja wesentlich hautnah mit all dem, was an Informationen auf sie zukommt, wesentlich hautnah noch auseinandersetzen als die Politik. Frau Mattheis, haben wir gehört, wie die Politik damit umgeht. Was ziehen denn die pflegenden Angehörigen für Konsequenzen, wenn sie mit solchen widersprüchlichen Informationen bombardiert werden?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Angehörigen, ob nun selbst pflegend oder begleitend sind, mit diesen Informationen und auch mit der Situation an sich völlig überfordert sind, weil oftmals die Hintergrundinformationen fehlen, einseitige Informationen, wenn denn überhaupt nur vorhanden sind. Man lässt natürlich sich vom Arzt beraten, sich eine Diagnose geben und glaubt letztendlich, ein Großteil der Bevölkerung glaubt an diese Diagnosen und schluckt artig dann letztendlich das verordnete Medikament oder geht auf die entsprechende Therapie ein. Das, was mich selber an dieser Problematik sehr stark beschäftigt und mich deswegen auch ins über den Tod hinaus meiner Eltern ins Ehrenamt getrieben hat, ist die Tatsache, dass man, wenn man ein klein wenig in die Recherche, in die eigene Recherche einsteigt und als Angehöriger neugierig ist, und das sollte man immer sein, dass man dann letztendlich wirklich widersprüchliche Informationen dargelegt bekommt oder in den Medien findet, in Fachliteratur findet und so weiter. Und insofern bin ich, muss ich offen gestehen, Frau Stolze für diese eigenen wissenschaftlich fundierten und unterstrichenen Recherchen und Ergebnisse noch mal sehr dankbar.
Aber Sie sagten es selbst, normal ist doch wahrscheinlich, dass Angehörige zum Arzt gehen, ihm vertrauen und wenn sie Medikamente kriegen, dann freuen sie sich. Und insofern sollten Sie, Frau Stolze, doch vielleicht gar nicht dankbar sein, sondern sich ärgern, dass Sie das Buch gelesen haben, weil sie beunruhigt hat.
Naja, zunächst ist es so, dass Angehörige, wenn sie denn noch nicht so informiert sind, natürlich auch ganz froh sind, wenn ihre Pflegebedürftigen beispielsweise im Heim sind, dass es ihnen dann zunächst erstmal vielleicht auch eine Idee besser geht. Denn letztendlich ist es so, die Angehörigen, die zu Hause versorgt und gepflegt haben, die geben ihre Liebsten nicht von jetzt auf gleich in ein Heim, sondern wirklich auf den allerletzten Drücker. Das heißt, wenn es gar nicht mehr zu Hause wirklich geht, wenn auch eine Ambulantversorgung nicht mehr stattfinden kann. Und dann ist zunächst erstmal die Situation aus Angehörigensicht so, dass man auch, ich sag mal, für sich selber ein klein wenig Abstand gewinnen will, einerseits, es auf der anderen Seite aber im Grunde genommen eigentlich nicht wirklich schafft, weil man eine Riesensorge hat, dass es eben diese Versorgung, die zu Hause möglich ist, die man selber ja umgesetzt hat, mit diesem immensen Aufwand und mit dieser, ich sag mal, Liebe und Fürsorglichkeit im Heim gar nicht möglich ist. Also insofern ist man dann auch wieder selbst gezwungen, stärker im Heim sich wieder zu engagieren, dort nach dem Rechten zu sehen. Und man eckt automatisch gezwungenermaßen sozusagen bei den ersten kleinsten Problemen dann mit den Pflegekräften an.
Frau Stolze, wollten Sie die Angehörigen verunsichern?
Auf keinen Fall. Wachrütteln, ja. Und zwar eigentlich gibt es da aus meiner Sicht auch zwei Punkte. Das eine ist, ich möchte ungern erleben müssen, dass mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, was, wer auch immer, die Diagnose Alzheimer verpasst bekommt, vielleicht auch noch Medikamente verabreicht bekommt und tatsächlich dann dement ist und bleibt. Und in Wirklichkeit hat das Problem vielleicht behebbare Ursachen. Dann möchte ich sehr ungerne, dass mein Angehöriger da in dieser Schublade steckt und nicht mehr rauskommt. Und ich denke, wir alle werden ja auch irgendwann älter. Ich selbst möchte auch nicht in dieser Schublade falsch landen und falsch behandelt werden.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dadurch, dass man mit Alzheimer so schnell bei der Hand ist, wird auch die Chance vertan, viele Krankheiten, die heilbar wären, überhaupt noch zu therapieren, zu versuchen, weil die sind ja eh in der Alzheimer-Ecke.
Absolut. Und es gibt auch Studien, die genau diese Vermutung untermauern. Zum Phänomen Demenz nochmal allgemein wurde vor wenigen Jahren eine Studie gemacht von deutschen und österreichischen Forschern, die gezeigt hat, dass 3/4 aller Demenzdiagnosen falsch sind. Also diejenigen, also die bei Hausärzten gestellt wurden und die meisten meisten Patienten werden auch vom Hausarzt untersucht. Also eine Gruppe von Forschern hat sich die Mühe gemacht und hat diese Hausärzte aufgesucht und auch deren Demenzpatienten aufgesucht und hat dann sozusagen nochmal eine gründliche Untersuchung vorgenommen. Und dabei hat sich eben herausgestellt, 3/4 aller dieser Demenzdiagnosen waren falsch. Die Betroffenen waren entweder depressiv oder sie waren schwerhörig. Sie haben die Frage der Ärzte gar nicht verstanden. Oder sie haben einfach selber über Gedächtnisprobleme geklagt, sodass der Arzt dann sagte, naja, dann wird es wohl schon nicht so gut sein.
Herr Tromm, gibt es da Widerspruch?
Ich vertrete hier nicht die Ärzteschaft. Das wäre eine Frage an Herrn Wildfang. Ich weiß nicht, ob man den Ärzten wirklich unterstellen darf, dass sie so leichtfertig so schwere Diagnosen stellen. Das möchte ich doch eher bezweifeln.
Ich habe das nicht sozusagen auf eigene Faust Ihnen unterstellt, sondern das belegt eine hochrangig publizierte Studie aus dem Lancet.
Herr Leopold, Sie wollten noch mal was sagen.
Ja, ich wollte eigentlich nochmal Frau Mattheis danken für den Hinweis auf den Betreuungsschlüssel, weil mir fällt da im Prinzip eigentlich ein ganz treffender Spruch oder Motto ein, das wir hiermit im Prinzip eigentlich auch verkünden möchten, nämlich weniger Pillen, mehr Pflegekräfte. Das heißt, letztendlich ist es so, mit Pillen kann man sicherlich eine ganze Menge machen. Ich denke da an Kopfschmerzen. Jeder ist froh und dankbar, dass die Pharmaindustrie Kopfschmerzmittel entwickelt hat und dass man im Bedarfsfall dann letztendlich schmerzfrei wird. Aber letztendlich auch als Angehöriger wird man im Laufe der Zeit letztendlich feststellen, das ist aber im Prinzip dieser Gesundheitspolitik, die wir hier in Deutschland haben, dass nämlich immer mehr Geld verdient wird, je höher die Pflegestufe ist und dementsprechend auch ganz gerne in Pflegeheimen, in Zusammenarbeit im Übrigen auch mit den betreuenden Ärzten dort, zu immer mehr Pillen gegriffen wird und letztendlich, je weniger Pflegekräfte vorhanden sind, ist dann auch das naheliegend, dass darüber dann zu regeln, dass Bewohner vielleicht länger am Bett bleiben können und leichter versorgbar sein werden, nicht mehr so aggressiv sind etc. Also Betreuungsschlüssel erhöhen, personenzentrierter Ansatz, weniger Pillen, mehr Pflegekräfte, das ist genau das Richtige.
Frau Matter, Sie nicken zustimmend, weniger Pillen, mehr Pflegekräfte als Ziel richtig?
Das ist jetzt sehr vereinfacht, da steckt ein bisschen mehr noch dahinter. Ich glaube, dass es darauf ankommt, den Dienst des Menschen am Menschen mehr Wertschätzung entgegenzubringen und gute Pflege muss uns mehr wert sein. Und ich glaube, das in Strukturen und in Versorgung und Infrastruktur zu packen, das ist ein lohnenswerter Ansatz.
Meine Damen und Herren, wir kommen zum Schluss. Und jetzt versuche ich mal, da ich so das Gefühl hatte, es war ein bisschen Aggressivität in der Luft, versuche ich mal, etwas abzukupfern von dem berühmten Fernsehkollegen Plassberg und frage Sie alle und fange mit Ihnen an, Herr Leopold. Wenn Sie sich pflegen lassen müssten, von einem aus dieser Runde außer mir, wen würden Sie wählen?
Also ich würde das umgekehrt eigentlich ganz gerne beantworten.
Los jetzt.
Ich würde ansonsten ganz gerne Herrn Trom vielleicht pflegen.
Sie würden ihn pflegen. Von wem wollen Sie sich pflegen lassen?
Ja, am besten natürlich entweder von Frau Mattheis oder von Frau Stolze.
Dann machen wir mit Herrn Trom weiter, ob er sich überhaupt von Ihnen pflegen lassen will. Herr Trom?
Ich habe Familie, von daher hoffe ich, dass ich, wenn es mal so weit käme, in guten Händen bin. Aber ich tue auch sehr viel, den Aspekt hatten wir überhaupt noch nicht. Da bin ich voll auch auf der Seite von Frau Stolze. Ich rufe zur Prävention auf. Sport, gesundes Essen, viel Bewegung, ausreichend Schlaf und geistig rege Aktivitäten, das hilft schon sehr viel, ein gutes Programm zur Alzheimer.
Und weniger Pillen? Wenn Sie das
Pillen dann, wenn sie notwendig sind.
Sonst nicht?
Sonst nicht.
Sagt der Vertreter der Pharmaindustrie. Da haben wir doch was geschafft heute. Frau Mattheis, von wem wollen Sie sich gern pflegen lassen hier?
Ja, ich möchte erstmal das unterstützen, was der Herr Trom heute gesagt hat. Aber dazu gehört Verteilungsgerechtigkeit. Dazu müssen alle die Möglichkeit haben, sich genügend zu bewegen, genügend an Bildung zu partizipieren, auch genügend für sich selber ein Bewusstsein zu haben. Das hat nicht jeder in der Bevölkerung. Deshalb erstmal der Ansatz der Prävention für alle möglich machen. Da bin ich gerne sofort dabei. Weniger Pillen für alle bin ich auch gerne sofort dabei. auch die Möglichkeit, sich familiär pflegen zu lassen, bin ich auch sofort dabei. Das bedeutet aber auch, für die Pflegepersonen Unterstützung zu gewährleisten, bin ich sofort dabei. Und wenn ich hier aus der Runde jemanden haben sollte, dann würde ich die Frau Stolze wählen.
Sehen Sie, das ist der Unterschied zwischen dem kleinen Nordwestradio und einer Talkshow in der ARD. Wenn der Plasberg sagt, Frage kurz beantworten, dann passiert das. Bei uns wird einfach drauf losgeredet. Frau Stolze, sagen Sie ganz kurz, von wem Sie sich pflegen lassen möchten hier.
Also ich hätte zwei Kandidaten, entweder Herr Leopold oder Frau Mattheis, weil ich glaube, dass es ganz, ganz entscheidend ist, dass diejenigen, die pflegen, gut informiert sind und dass sie den Mut haben, den Mund aufzumachen und gegenüber Ärzten selbstbewusst aufzutreten.
Und ich hatte so gehofft, dass Sie Herrn Tromm aussuchen. Das war Nordwestradio unterwegs für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören.